Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße wie immer hier meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke Moritz, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Der Podcast hier ist so ein Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist der Brustschmerz. Wie immer fangen wir ganz gerne auch mal mit einer Definition an. Wie ist denn da der Leitlinien oder die Leitliniendefinition von Brustschmerz, Moritz?
Also Brustschmerzen sind Schmerzempfindungen im weiteren Sinne, also zum Beispiel auch Brennen, Druckgefühl, Ziehen, Stechen oder Missempfindungen im Bereich des vorderen und seitlichen Thorax. Die Beschwerden können sich akut oder chronisch präsentieren.
Und also wenn sich dann jemand präsentiert, wie ist da der Ablauf, wenn ein Patient mit Brustschmerz kommt?
Ja, erstmal verschaffe ich mir einen Eindruck und gucke auf den Allgemeinzustand und die Vitalzeichen. Also ganz basal, gibt es irgendwie Warnzeichen, bei denen ich zum Beispiel einweisen müsste? Diese wären jetzt Hinweise für ein akutes Kreislaufversagen, eine Bewusstseinstrübung und oder Verwirrtheit, eine unmittelbar vorangegangene Synkope oder Zeichen einer oberen Einflussstauung, vielleicht auch Kaltschweißigkeit oder neu aufgetretene Dyspnoe in Ruhe. Und natürlich auch ausgeprägte Angst.
Da haben wir ja eigentlich die Red Flags dann schon zusammen. In den Fällen rufst du dann eigentlich immer den Rettungsdienst, oder?
Ja, exakt. Also wenn ich solche Red Flags habe, die mich dazu bringen, dass es sehr dringlich ist, dann würde ich als erstes den Rettungsdienst alarmieren und dann natürlich auch die stationäre Einweisung organisieren, beziehungsweise die Organisation an die MFA übertragen und dann selber mit gegebenenfalls lebensrettenden Sofortmaßnahmen zu beginnen und einer symptomatischen Therapie beziehungsweise kausal, je nachdem, da sprechen wir nachher noch drüber. Und dann hängt natürlich die Überwachung von Patient, Patientinnen auch von den Möglichkeiten und der apparativen Ausstattung der Praxis ab. Also zum Beispiel, wenn möglich, ein Ruhe-EKG schreiben, das ist in der Regel ja schon möglich. Und weitere spezielle diagnostische Maßnahmen sind dann eher sekundär in dem Sinne, dass es ja dann, wenn wir wirklich was Dringliches für eine notfallmäßige Einweisung erwarten, eher darum geht, dass das schnell passiert.
Lass uns doch jetzt auch zu Anfangs mal die relevanten Ursachen für Brustschmerz in der Hausarztpraxis nach Häufigkeit sortieren. Könntest du da mal eine Übersicht geben?
Ja, zahlenmäßig würde ich mich da an der Leitlinie orientieren, weil das deckt sich tatsächlich auch so mit meiner Empfindung, nämlich dass das Brustwandsyndrom am häufigsten ist, also eher so in Richtung muskuloskeletale Beschwerden, Gelenkblockaden und so weiter. Das sind so knapp die Hälfte der Fälle. Und dann kommt so eine Gruppe, die ungefähr alle so um die 10% liegen, also respiratorische Infekte und psychische Ursachen. Und dann an vierter Stelle die stabile KHK mit so knapp 10%. Und dann kommen noch gastrointestinale Ursachen und das akute Koronarsyndrom, was ja in diesem Zusammenhang natürlich auch relevant ist von seiner Dringlichkeit, liegt so bei 2-4% der Anlässe. Also statistisch kann man bei jedem 25. bis 50. Patientin mit Brustschmerz das erwarten.
Ja, oder anders ausgedrückt, das Brustwandsyndrom ist 10-20 Mal häufiger als das akute Koronarsyndrom, ne?
Genau.
Ich finde das immer nicht so ganz einfach im hausärztlichen Setting mit dem Brustschmerz. Würdest du das, also die Diagnose davon, auch als herausfordernd bezeichnen?
Ja, grundsätzlich schon, in dem Sinne, dass man ja auch immer so ein bisschen alarmiert ist, wenn jetzt im Terminkalender plötzlich Brustschmerz als Anlass steht oder die MFA klopft schon an die Tür und sagt, ich habe jemanden mit akuten Brustschmerzen. Da ist ja die Problemstellung, dass es einfach ein breites Spektrum von Ursachen gibt, also gutartige und vielleicht sogar selbstlimitierend, wie zum Beispiel eben das häufige Brustwandsyndrom, aber natürlich auch ernsthafte Erkrankungen wie eine Angststörung oder sogar lebensbedrohliche Erkrankungen wie ein akutes Koronarsyndrom dahinter stecken können. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Häufigkeit von lebensbedrohlichen Erkrankungen bei Brustschmerz in der hausärztlichen Praxis deutlich niedriger ist als in der Notaufnahme aufgrund der anderen Selektion. Im Vordergrund stehen jetzt in der Hausarztpraxis eher die muskuloskeletalen, psychosomatischen, gastroenterologischen und respiratorischen Ursachen. Und die Schwierigkeit ist ja für uns als Hausärztin bei Diagnostik und Management eben, dass wir einerseits eine hohe Sensitivität haben wollen in der Diagnostik, also möglichst keine ernsthafte Erkrankung übersehen. aber eine möglichst hohe Sensitivität eben oft auf Kosten der Spezifität geht, also der Gefahr einer Überdiagnostik, Überbehandlung. Und das zeigt sich eben auch darin, dass halt ein signifikanter Anteil der eingewiesenen Patientinnen mit zum Beispiel Verdacht auf ACS am Ende eben doch kein ACS hat.
Ich finde, in den ersten 5 Minuten von dem Podcast ist eigentlich schon ganz gut herausgekommen, dass es die Aufgabe ist, das Ernste vom Nicht-Ernsten zu trennen oder Ernst in Anführungszeichen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Was spricht denn eher für etwas Ernstes?
Ja, ich würde tatsächlich gerade andersrum anfangen, weil das andere häufiger ist. Also wenn die Beschwerden eher atemabhängig sind oder bewegungsabhängig oder auch bei Druck auf den Rippen oder den Brustkorb verstärkt werden, dann ist das meistens eher schon mal ein bisschen beruhigender, weil das eher für etwas akut nicht so Schlimmes sprechen könnte. Und dann ist ja eben die Frage, weil du es gerade gesagt hast, was spricht für was Ernstes, wie zum Beispiel ein akutes Koronarsyndrom. Da sollte man natürlich wachsam sein, wenn zum Beispiel schon Herzerkrankungen oder Diabetes mellitus bekannt sind, wenn klassische Herzinfarktsymptome vorliegen, die kennen wir ja natürlich alle, also Ausstrahlung im linken Arm, Druck in der Brust, Kaltschweißigkeit, Blässe oder eine akute Verschlimmerung in den letzten 24 Stunden. Und dann natürlich halt auch so Symptome wie Luftnot, Tachykardie, Hypotonie oder Rasselgeräusche sehr ernst nehmen. Und was ich nicht unterschlagen will, das ist ja auch einfach sehr wichtig, das eigene Bauchgefühl. Das ist natürlich was, was über die Zeit der praktischen Tätigkeit und die gesehenen Fälle und die Erfahrung einfach sich auch ein bisschen vielleicht anpasst. Aber wenn mir jetzt der Zustand von einem Patienten, einer Patientin nicht gefällt oder ich ein ungutes Bauchgefühl habe, dann sollte ich das natürlich auch ernst nehmen. Und was vielleicht das auch nochmal die Problematik so ein bisschen gut zusammenfasst, ist, es gibt nicht das einzelne Kriterium, was eine ausreichende Aussagekraft hat, dass da jetzt was Schlimmes oder nicht Schlimmes ist, sondern es ist eigentlich immer grundsätzlich so, dass man mehrere Kriterien in Kombination sich anguckt, vielleicht auch ein Scoresystem benutzt.
Ja, zum Scoresystem habe ich auch noch eine Frage, aber vielleicht nochmal vorab. Wenn wir dann in der Anamnese sind, dann gehe ich davon aus, die sollte wieder ganzheitlich sein. Der reine Ausschluss vom akuten Koronarsyndrom, also wie er jetzt zum Beispiel häufig in Notaufnahmen gehandhabt wird, löst ja ganz häufig eben nicht den Beratungsanlass. Oder sehe ich das falsch?
Das hast du absolut richtig so auf den Punkt gebracht. Man sollte halt bei Brustschmerz bedenken, dass natürlich auch hier wieder Somatik und das Psychosoziale Hand in Hand gehen. Also Beeinträchtigungen im Alltag, die eigenen Krankheitstheorien oder Vermutungen der Patientinnen, psychosoziale Einflussfaktoren und Ängste auch abzufragen. Und dann ist natürlich immer wichtig zu gucken, sind das Beschwerden, die bei körperlicher Belastung zunehmen oder eher nur bei bestimmten Bewegungen und gibt es Begleitsymptome? Und daraus ergibt sich dann eben so ein Bild.
Und jetzt hattest du gerade schon den Herzscore angesprochen. Also was ich mir notiert hatte, war der Marburger Herzscore. Auf den wolltest du jetzt noch eingehen, oder?
Ja, richtig. Also der Marburger Herzscore dient halt der Einschätzung der generellen Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer KHK. Also das ist ganz wichtig zu betonen. Es geht darum, wie wahrscheinlich ist es, dass eine KHK vorliegt. Das ist nicht explizit jetzt für das Vorliegen eines akuten Koronarsyndroms gedacht. Den kann man natürlich auch bequem online berechnen, haben wir auch verlinkt. Gibt 5 Punkte, die man maximal erzielen kann. 1 Punkt gibt es für das Alter. Bei Frauen, wenn sie 65 Jahre oder älter sind, bei Männern, wenn sie 55 Jahre oder älter sind, dann gibt es 1 Punkt, wenn eine bekannte vaskuläre Vorerkrankung vorliegt. 1 Punkt, wenn die Beschwerden belastungsabhängig sind, also zum Beispiel beim Treppensteigen zunehmen. 1 Punkt, wenn die Schmerzen eben nicht durch Palpation reproduzierbar sind, also wenn ich auf die Rippen, auf den Brustkorb drücke und es dann den Schmerz nicht verstärkt, dann würde es den Punkt geben. Und 1 Punkt, wenn die Patienten selber auch einen Herzinfarkt als Ursache vermuten, also auch hier werden die anamnestisch eingebunden. Und wenn der Scorewert kleiner oder gleich 2 ist, dann spricht das eher für eine geringe Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzerkrankung, also unter 5% als Ursache des Brustschmerzes. Wenn der Scorewert über 2 liegt, dann für eine mittlere bis hohe Wahrscheinlichkeit. Und der Score alleine hilft halt noch nicht, sondern den muss ich halt einbinden in Anamnese, Untersuchung, klinische Einschätzung.
Untersuchung wäre jetzt auch mein nächstes Thema gewesen. Und du meintest ja auch schon, das Bauchgefühl spielt da eine wichtige Rolle. Also ich würde mal sagen, der erste Eindruck, die Krankheitsschwere. Was muss ich denn sonst noch mir anschauen und untersuchen?
Ja, also der Ersteindruck ist sehr wichtig. Wenn da jetzt jemand wirklich kaltschweißig mit schwersten Beschwerden, vielleicht sogar schon der Hand an der linken Brust reinkommt und sehr blass ist, dann hat man natürlich schon mal einen Hinweis, dass es vielleicht eher was Ernstes sein könnte. Ansonsten mache ich natürlich immer eine Auskultation von Herz und Lunge. Ich messe den Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung. Ich schaue, ob es Zeichen gibt für eine Einflussstauung oder Ödeme. Als irgendwo gefährlich abwendbare Verläufe. vielleicht auch kardiale Zeichen. Und in der Regel würde ich natürlich, wenn ich jetzt was Ernsteres vermute, was jetzt mich aber noch nicht direkt zu einer notfallmäßigen Einweisung oder Notfallmaßnahmen veranlasst, dann auch ein EKG schreiben.
Wann würdest du das machen? Also wann würdest du das EKG schreiben?
Also da geht es jetzt darum zu gucken, Patientinnen, die eine mittlere bis hohe Wahrscheinlichkeit für eine KHK haben einerseits, also haben wir ja eben schon über den Marburger Herzchor gesprochen, oder eben bei Verdacht auf akutes Koronarsyndrom. Wenn ich jetzt ein akutes Koronarsyndrom habe, was wirklich akut schnell einer Behandlung zugeführt werden sollte und ich der Meinung bin, dann rufe ich natürlich immer als erstes den Rettungsdienst, hatten wir ja schon gesagt, und mache dann danach das EKG, weil es darf einfach nicht so sein, dass das EKG zu einer Zeitverzögerung bei der Einweisung führt. Das ist eben wichtig. Und dann ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich ein unauffälliges Ruhe-EKG allein bei einer mittleren oder hohen klinischen Wahrscheinlichkeit für ein akutes Koronarsyndrom das nicht mit hinreichender Sicherheit ausschließt, weil es gibt natürlich ja auch Nicht-ST-Hebungsinfarkte und andersherum, wenn man aber im EKG jetzt Zeichen auf einer ST-Streckenelevation sieht, also STEMI-Hinweis beziehungsweise eine akute Ischämie, die Zeichen kennt man ja im EKG, dann sollte man natürlich auch mit der Verdachtsdiagnose akuter Herzinfarkt umgehend stationär einweisen.
Also im Kontext ist ja eigentlich immer auch noch ein Troponintest beim akuten Koronarsyndrom direkt in den Gedanken drin. Im hausärztlichen Setting gibt es ja diese Point-of-Care-Tests. Was würdest du denn dazu sagen?
Genau, also erstmal ist ganz wichtig, dass man versteht, dass ein Troponin-Point-of-Care-Test niemals die klinische Einschätzung ersetzt und auch nicht allein zum Ausschluss eines ACS ausreicht. Also deswegen sollte man es auch auf keinen Fall routinemäßig durchführen. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil man sonst manchmal auch das Problem hat, dass man hier eine nicht ausreichende Sensitivität oder Spezifität hat und dass natürlich man vor der Frage steht, wie man das interpretiert, wenn man jetzt, sage ich mal, inflationär diese Point-of-Care-Tests macht. Also der Point-of-Care-Test ist ein Schnelltest. Die klinische Einschätzung geht vor diesem Test. Und wenn ich ein ACS vermute mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann weise ich natürlich ein und mache nicht noch irgendwie einen Troponin-Test, weil im Krankenhaus wird das Troponin dann ja auch im Zeitverlauf bestimmt und kontrolliert. Wenn ich jetzt aber Patienten habe, die keine ischämischen EKG-Veränderungen haben, und die Situation ist klinisch nicht so eindeutig, also ein ACS ist dann vielleicht eher bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit, und ich habe eine Zeitspanne seit Symptombeginn, die eindeutig schon über 12 Stunden liegt, dann kann ich natürlich überlegen, so einen Point-of-Care-Test noch ergänzend zu machen, um vielleicht eine stationäre Einweisung zu vermeiden. Dieser Schnelltest hat eine hohe Spezifität, aber eine geringe Sensitivität, weil er halt erst nach Stunden ansteigt.
Gehen wir jetzt nochmal auf das akute Corona-Syndrom ein, also auch auf die klinische Einschätzung, die ja, wie du gerade schon gesagt hast, immer vorweg steht und auch vor den anderen stattfinden muss. Was kannst du mir dazu sagen?
Ja, wir haben ja alle gelernt im Studium, dass die Arbeitsdiagnose akutes Corona-Syndrom 3 Gruppen umfasst, also Patienten mit ST-Hebungsinfarkt, STEMI, Patienten mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt, N-STEMI und Patienten mit instabiler Angina pectoris. Hausärztlich geht es ja jetzt um die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines akuten Koronarsyndroms als Ursache von Brustschmerzen. Und dafür ist halt die Aussagekraft von einem einzelnen Zeichen oder Symptom nicht ausreichend. Da gibt es jetzt auch nicht so die eine Liste, die man abarbeiten kann, wo man dann hinterher weiß, was Sache ist. Deshalb wurden auch halt im Laufe der Zeit verschiedene klinische Entscheidungsregeln entwickelt, um die Diagnose eines akuten Koronarsyndroms auf der hausärztlichen Versorgungsebene zu stellen. Aber da hat sich halt gezeigt, wie man auch in der Leitlinie nachlesen kann, dass keine von diesen Entscheidungsregeln eine robuste und überzeugende diagnostische Aussagekraft hat. Das heißt also, es ist immer eine Kombination aus Anamnese, klinischer Untersuchung, EKG, die mir in erster Linie hilft zu ermitteln, ob ich einen starken Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom habe. Und man kann dann überlegen, zum Beispiel ein Scoresystem zu nutzen wie den Interchest Clinical Prediction Rule for Chest Pain in Primary Care. Den haben wir auch verlinkt. Den kann man auch ganz entspannt bei MedCalc am Computer ausfüllen. Und da ist eben die wichtige Message nochmal, dass es halt nicht den einen Parameter oder Score gibt, der hier die Lösung darstellt. Deswegen kann man auch nicht, sage ich mal, so einfach an der Liste abarbeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist so und so hoch, aber dieser Score gibt einem halt über so eine Prozentwahrscheinlichkeit nochmal eine Hilfe an die Hand.
Wenn ich jetzt der Ansicht bin, eine mittlere oder hohe Wahrscheinlichkeit zu haben von einem ACS oder ich sehe eine ischämische EKG-Veränderung, soll ich dann die Patientin dem Patient einweisen? Ja, das haben wir eigentlich schon geklärt. Welche Erstmaßnahmen sind denn bei einer hohen Wahrscheinlichkeit eines ACS geboten dann?
Die Erstmaßnahmen sind natürlich abhängig davon, ob es irgendwelche Kontraindikationen gibt jeweils. Ne? Die können wir jetzt nicht im Einzelnen für jede Sache durchgehen. Und natürlich ist es auch abhängig davon, was habe ich für eine Ausstattung in der Praxis. Also erstmal nach Alarmierung des Rettungsdienstes lagere ich die Patienten mit 30 Grad angehobenen Oberkörper, lege einen IV-Zugang, mache dann eben auch ein EKG, um zu gucken, ob vielleicht ein STEMI vorliegt. Und versuche natürlich dann auch ein kontinuierliches Monitoring, wenn ich die Möglichkeit habe, zu initiieren. Zumindest schon mal, wenn das EKG dann durchläuft. Wenn Luftnot oder eine Sauerstoffsättigung unter 90% vorliegt, kann man Sauerstoff geben, 2 bis 4 Liter pro Minute. Wenn ich Patienten habe, die einen gesicherten STEMI im EKG haben und bisher kein Aspirin in der Vormedikation und auch keine Kontraindikation, dann kann ich 150 bis 300 Milligramm Aspirin IV oder oral geben. Bei PECT-Anginosenbeschwerden natürlich Nitrolingualspray, 2 Hub oder eine Kapsel. Wenn der Blutdruck über 100 mm Hg ist, Vorsicht ist da geboten bei einer Pfefferminzallergie oder Einnahme von Potenzmitteln. Intravenöse Opioide eigentlich nur wirklich bei sehr schweren Schmerzen und dann eben eventuell bei opiatbedingter Übelkeit auch noch Metoclopramid oder Diminhydrinat. Dann steht in der Leitlinie noch bei Bradykardie unter 45 pro Minute, dass man eventuell Atropin geben kann. Das habe ich ehrlicherweise noch nie im hausärztlichen Setting gemacht. Da muss man einfach noch dazu sagen, dass es allerdings bei einem höhergradigen AV-Block ab Grad 2, Mobitz Typ 2, nicht sinnvoll ist, weil es halt auch in AV-Block 3 übergehen kann und bei einem AV-Block Grad 3 eben auch keine Wirkung hat. Und dann ist wichtig, dass halt eine ärztliche Begleitung bei dem Transport mit dabei ist und die Patientinnen dann auch in eine Klinik mit 24 Stunden Katheterbereitschaft kommen.
Ein ganz anderes Thema ist dann ja noch die Lungenarterienembolie, die ist aber ja ähnlich akut und auch eine wichtige Differentialdiagnose. Das könnte doch auch vorkommen, oder?
Natürlich, auf jeden Fall. Also die Prävalenz für die Lungenembolie als Ursache für den Beratungsanlass Brustschmerz liegt bei unter 0,5% laut Leitlinie. Das kann aber auch durchaus sein, dass man die Prävalenz unterschätzt. Man muss ja auch überlegen, dass es auf das Klientel ankommt, wenn ich jetzt zum Beispiel Schwangere vor mir habe oder Frauen, die die Pille einnehmen oder klassische Risikofaktoren wie Immobilisation haben, kann die Prävalenz natürlich dann auch mal höher sein. Wichtig ist da auch nochmal wieder auf die klinischen Zeichen einzugehen. Also Brustschmerz hat man bei etwa so der Hälfte bis knapp 2/3 der Patienten mit Lungenembolie. Deutlich häufiger ist halt Dyspnoe bei fast 80% und eine beschleunigte Atmung, also Tachypnoe, auch bei so der Hälfte bis knapp 2/3 der Patienten. Und eins dieser drei Symptome oder Zeichen, also Brustschmerz und oder Dyspnoe und oder Tachypnoe, eins von diesen dreien findet man bei 92% der Patienten mit Lungenembolie. Und da kann man dann eben schaut man auch nochmal in die Leitlinie, natürlich entweder den Wells-Score machen, den wir jetzt nicht nochmal im Einzelnen durchgehen, das ist, denke ich, ja den meisten auch bekannt, und dann überlegen, ob man halt, je nachdem, wenn jetzt über einen Punkt erzielt wird, eine zeitnahe bildgebende Diagnostik zum Ausschluss der Lungenembolie einleitet oder eben auch noch einen Dedimer-Test erwägt. Es gibt vielleicht noch als Tipp auf der Seite 60 der Leitlinie die PERC-Kriterien, die man bei einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, also bei 0 bis 1 Punkten im Wells-Score anwenden kann. Das kann einem nochmal als Entscheidungshilfe auch dienen, ob man jetzt noch einen Dedimer-Test vielleicht macht. Und wenn man nämlich diese PERC-Kriterien halt negativ hat und oder ein positives Kriterium hat und dann noch einen Dedimer-Test macht und der negativ ist, dann kann man es relativ sicher schon ausschließen.
Gut, und kommen wir jetzt mal vom Seltenen zum Häufigen, auch abseits der akuten Notfälle. Du meintest ja anfangs, das Brustwandsyndrom würde für fast die Hälfte der Beratungsanlässe davor kommen. Ne? Ich glaube, 45% waren das. Was spricht denn für das Brustwandsyndrom?
Ja, also klassischerweise wären Zeichen, die ich da finde, eine lokalisierte Muskelverspannung, also wo ich auch eine Myogolose oder einen Triggerpunkt in der Muskulatur tasten kann, ein stechender Schmerz, ein gut lokalisierbarer Schmerz, spricht man oft auch in der manuellen Medizin von dem Davos-Punkt, wo man dem Patienten sagt, zeigen Sie mal da, wo es weh tut, und die können diesen Punkt relativ gut lokalisieren und es ist durch Palpation eben reproduzierbar.
Ein anderer Punkt, ich glaube, das waren 10%, wenn ich mich recht entsinne, sind die ängstlichen Patienten, die mit Brustschmerz kommen. Hast du da Tipps?
Ja, also wenn wir jetzt den Schritt gegangen sind, dass wir Patientinnen und Patienten beraten und eine stationäre Einweisung aus unserer Sicht halt nicht nötig ist, dann muss man so ein bisschen gucken, dass man sogenannte Sicherheitsnetze vereinbart, also mit ihnen bespricht, wie verhält man sich denn, wenn es jetzt nochmal schlimmer wird, was sind Kontaktdaten für den Notfall, was sollte man machen, wenn dieses oder jenes eben sich verändert. Und da ist es dann eben halt wichtig, dass man, wenn man jetzt den Verdacht hat, das sind Patienten mit so einem, ja, mit so einem, mit vielleicht einer Angststörung, vielleicht auch so Herzangst oder so sowas in der Art, dass man halt gerade in Phasen, wo es nicht so akut ist, halt auch darüber spricht, was macht man, wenn es schlimmer wird. Ne, gibt durchaus auch Patienten, die in Richtung Panikattacken da gehen, und man sollte dann halt natürlich auch wieder die Angststörung einschätzen. Das haben wir ja auch schon häufiger in anderen Folgen besprochen. Das müssen wir jetzt alles nicht nochmal im Detail wiederholen. Genau, wenn wir jetzt halt solche Patienten haben, dann macht es total Sinn, dann nach Abklärung der somatischen Sachen auch in diese Richtung mit denen zu sprechen.
Und wenn wir in dem Themenkomplex schon sind, dann denke ich auch Richtung Depression, oder?
Ja, genau. Da haben wir auch schon mal in der Müdigkeitsfolge über das Zwei-Fragen-Screening gesprochen. Und dass man dann halt gegebenenfalls auch mit zum Beispiel einem PHQ-9-Fragebogen das weiter verifiziert. Ich denke, da können wir ganz gut an der Stelle nochmal drauf verweisen. Also logischerweise alles, was in Richtung psychischer Beschwerden eben geht oder im Verdacht dahin, sollte man dann genauso ernst nehmen, auch wie die somatischen Sachen.
Apropos somatische Ursachen, da hatte ich jetzt noch zwei große Themenkomplexe, die ich gerne mit dir durchgehen würde. Das eine wäre die ganz, ich sag mal, in Anführungszeichen klassische Pneumonie. Was würde denn bei Brustschmerz für eine Pneumonie sprechen?
Ja, also aus meiner klinischen Erfahrung würde ich erstmal sagen, ich finde das gar nicht so häufig, das ist eine persönliche Erfahrung jetzt nur, dass die wirklich primär nur mit Brustschmerz kommen, sondern da sind oft auch Begleitsymptome dabei. Und das, was halt in diese Richtung deuten könnte, wären, wenn die Krankheitsdauer unter 24 Stunden ist, wenn man auch ein generelles Krankheitsgefühl bei dem Patienten erheben kann, wenn man trockenen Husten oder Durchfall vielleicht noch, wenn da das angegeben wird. Dann natürlich, wenn der Verlauf schon länger anhält ohne Besserungstendenz, also über 7 Tage oder schon über 5 Tage eine Symptomverschlechterung beklagt wird, dann natürlich Luftnot und klinisch logischerweise zum Beispiel Rastelgeräusche bei der Auskultation oder ein erhöhter Pulsschlag, erhöhte Atemfrequenz, erhöhte Körpertemperatur.
Der zweite Punkt, den ich jetzt hier noch stehen hatte, waren gastrointestinale Ursachen. Könntest du das auch nochmal abgrenzen?
Ja, das finde ich jetzt auch in der persönlichen Erfahrung doch noch häufiger, dass Patienten vielleicht gerade auch, wenn es noch eine Sprachbarriere gibt, eher von Brustschmerz reden, und dann kristallisiert sich heraus, dass es zum Beispiel eher so ein retrosternales Brennen ist, dass es zum Beispiel abhängig ist von der Nahrungsaufnahme, das würde eher dafür sprechen, oder auslösbar durch Schlucken, vielleicht auch Übelkeit oder Erbrechen vorliegen. Ne, das ist ja sehr unspezifisch, haben wir auch schon oft gesagt, aber könnte auch ein Zeichen dafür sein. Und dass die vielleicht in der Vergangenheit schon mal, wenn sie Antacida eingenommen haben, eine Besserung erfahren haben und eben halt Sodbrennen. Also oft ist es so, dass man dann auch fragt, ja, Brustschmerz, wo ist der denn genau? Und dann zeigen die so auf den Sternumsbereich, und man dann fragt, na, wenn sie liegen zum Beispiel oder auch abends im Bett, ist es dann mehr, oder haben sie das Gefühl, das ist eher so ein Brennen, wenn sie was, ne, Größeres gegessen haben? Da könnte man halt auf diese Richtung auch kommen.
Ganz kurz, was würdest du dann machen?
Ja, also wenn es eine Refluxerkrankung als wahrscheinliche Ursache ist und keine Alarmzeichen vorliegen, dann kann man als diagnostische Maßnahme und auch schon therapeutisch kurzzeitig mal hochdosiert einen Protonenpumpeninhibitor geben, also zum Beispiel 40 bis 80 Milligramm Omeprazol pro Tag über 2 bis 4 Wochen, dann Step Down, also dass man es schrittweise auch wieder reduziert, damit quasi kein Rebound-Effekt eintritt. Wenn das dann zu einer deutlichen Besserung führt, dann kann man schon auch eher davon ausgehen, dass Reflux eine Ursache der Brustschmerzen sein kann, und dann sollte man es halt auch diagnostisch weiter abklären, aber das ist ja jetzt bei Brustschmerz nicht das primäre Thema heute.
Das Thema heute war aber, fand ich, trotzdem ein bisschen anders als die Themen davor, weil wir diese zeitliche Komponente drin hatten, viel mehr als bei den anderen Symptomen und ja großen Themen, die wir bisher hatten im Podcast. Deswegen glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, ein gutes Fazit zu machen. Da würde ich dich bitten, zum Ende unserer Folge auch nochmal eine knackige Zusammenfassung für unsere Zuhörenden auf die Beine zu stellen.
Und bevor wir in das Fazit gehen, vielleicht noch dazu auch eine persönliche Bemerkung, einfach aus so der Erfahrung. Brustschmerz ist ja was, wo natürlich wir primär auch sensibel darauf geprimed sein sollten, dass da halt auch gefährliche Verläufe hinterstecken könnten und dass wir natürlich auch das primär immer erst sehr ernst nehmen und dass es natürlich auch was mit der eigenen Erfahrung zu tun hat und dass es natürlich auch einen deutlichen Unterschied gibt in der Herausforderung, wie man das in der Praxis handhabt im Vergleich zur Notaufnahme, wo man ja ganz andere apparative und diagnostische Möglichkeiten halt hat und vor allem halt auch schon eine Vorselektion stattgefunden hat. Also für uns ist ja immer auch die Herausforderung, dass wir unselektiertes Patientenklientel haben. Von dem her, dass Leute zum Beispiel mit dem Herzinfarkt einfach fußläufig ohne Termin in die Praxis kommen, bis dahin, dass jemand irgendwie muskuloskeletale Beschwerden hat, aber sozusagen schwerst leidend in Begleitung der Angehörigen gestützt reingebracht wird. Ne? Also das ist vielleicht so das Spannungsfeld, in dem man sich oft befindet. Das Fazit wäre jetzt, wenn ich eine Patientin habe mit Brustschmerz, dann verschaffen wir uns erstens mal einen Eindruck, der sehr relevant ist für das weitere Vorgehen. Zweitens, wenn ich jetzt pathologische Vitalzeichen habe oder wirklich Hinweise, da ist was Ernstes dahinter, dann weise ich natürlich stationär ein, weil das Risiko kann ich natürlich nicht eingehen, wenn da Hinweise drauf vorliegen, dass zum Beispiel ein Herzinfarkt dahinter steckt, dass ich das dann eben abtue. Drittens, wenn die Vitalzeichen stabil wären, dann wird die Anamnese noch ausführlich vervollständigt, körperlich untersucht und eine psychosoziale Einschätzung durchgeführt. Das geht alles so ein bisschen natürlich Hand in Hand. Viertens, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine KHK mittel bis hoch ist, dazu kann ich ja zum Beispiel den Marburger Herzscore zur Rate ziehen, der mir dabei hilft, dann sollte man in Richtung weiterer Abklärung auch ein EKG machen und in Abhängigkeit dann von dem Gesamtbild halt entweder einweisen oder kardiologisch abklären, je nachdem, wie zeitnah dringlich man das für notwendig hält. Fünftens, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine KHK eher gering ist, dann sollte man eben die erwähnten Differentialdiagnosen durchgehen, also Richtung Brustwandsyndrom, psychische Ursachen, respiratorische Ursachen, gastrointestinale Ursachen und dann eben in die jeweilige Richtung auch weiter Diagnostik und oder Therapie machen. Und als letzten Punkt, wenn sich Zeichen jetzt für eine dringliche Abklärung ergeben, dann weise ich natürlich ein. Ansonsten behandle ich halt kausal, also bei dem Brustwandsyndrom könnte ich ja die Rippen mobilisieren zum Beispiel oder Eigenübungen anleiten. Ich könnte Schmerzen behandeln, ich könnte auch natürlich einen Infekt bei einer Pneumonie behandeln. Wir haben schon über Reflux auch gesprochen. Und wenn es jetzt gar keine Anzeichen für etwas kausal Behandelbares gibt, keine Red Flags vorliegen, dann gibt es natürlich auch das abwartende Offenhalten, vielleicht einen Folgetermin vereinbaren, vielleicht selber eine Labordiagnostik einleiten und dann kann man hoffentlich dieses große Thema so ein bisschen besser greifen.
Na, das ist doch ein super Schlusswort. Für das heutige Thema haben wir wieder den Deximeter-Artikel frei zugänglich gemacht, also gerne in den Shownotes nachgucken. Da findet man den Link und dann kann man quasi kostenlos darauf zugreifen. Falls Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über Feedback. Das kann dann eine Bewertung sein, ein Abo oder auch eine Weiterempfehlung an KollegInnen. Da sind wir sehr dankbar. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dann.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde es schön, dass immer mehr Kollegen und Kolleginnen auch unserem Podcast folgen und sich die Folgen anhören und damit auch das Interesse für die Leitlinienarbeit der DGAM wächst und so wir vielleicht alle auch es schaffen, mehr und mehr unsere Patienten noch besser zu versorgen. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch einmal bei Marlies Karsch für die redaktionelle Unterstützung und bei Tim Hoffmann für den Schnitt bedanken und natürlich bei den Kollegen aus der Deximeter-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.